Und ich möchte gern heute Morgen über ein Thema sprechen, wo wir, denke ich, auch viel zu wenig drüber sprechen, weil wir es als so eine Grundlage unseres Glaubens manchmal in eine Ecke stellen. Aber ich möchte mit euch heute Morgen ansetzen auf dieser Grundlage, das Blut Jesu. Und da beginnen, dass wir uns mal tiefer eingraben, was für einen Schatz wir in dem Blut Jesu haben. Es gibt so viele Aspekte, über die wir sprechen können, wenn wir über das Blut Jesu sprechen, oder? Ich möchte heute darüber sprechen, dass das allein das Blut Jesu die Kraft hat, Nähe und Überraschung, Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Allein das Blut Jesu hat die Kraft, Nähe und Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und vielleicht etwas anders wie andere Predigten möchte ich nicht, dass wir mit einer größeren Erkenntnis über uns hier rausgehen oder mit einer neuen Technik oder einer neuen Herangehensweise. Ich möchte, dass unser Ziel heute Morgen ist, dass sich einfach unsere Erkenntnis über Jesus vertieft, ihn zu kennen. Ich möchte, dass sich unsere Liebe zu ihm vertieft, dass sich unsere Dankbarkeit vertieft und dass sich unsere Anbetung vertieft. Und für mich ist das so verknüpft mit Anbetung, in diesem Thema in Erkenntnis und in Offenbarung zu wachsen. Deswegen habe ich es geliebt, dass wir so viel jetzt vor der Predigt schon über das Lamm, über das Blut gesungen haben. Und wir werden auch nach der Predigt nochmal in einen Lobpreisteil gehen, in dem wir über das Lamm und das Blut singen. Das ist für mich ein Weg geworden, wie ich hungrig geworden bin. Ich habe diese Lammeslieder gesungen und ich habe gedacht, was steckt dahinter? Warum preist der ganze Himmel das Lamm, das geschlachtet ist? Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Hätte man Jesus an der Stelle nicht anders beschreiben und anbeten können? Warum ist das so? Und das hat mich vergraben. Das hat mich vergraben in die Schriften hinein. Altes Testament, Neues Testament. Und je mehr mein Herz angereichert wurde mit Wort Gottes, desto tiefer habe ich mich wieder in Anbetung vergraben. Und mit dem, was mein Herz neu entdeckt hat, gesagt, ja, würdig ist das Lamm. Und das ist für mich ein Kreislauf geworden aus Anbetung und den Schriften, Anbetung und den Schriften. Und das ist eine Spirale, die immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer geht. Und in die möchte ich uns heute Morgen einladen. Ich hatte für mich dieses Jahr nochmal eine ganz hilfreiche Erkenntnis, was generell das Thema Blut angeht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich sagte, ich möchte heute Morgen über das Blut Jesu sprechen, aber es ist ja so, dass auf jeden Fall unsere deutsche Kultur Blut ja nicht immer sonderlich positiv besetzt. Wenn wir das Wort Blut hören, denken wir ja meistens nicht als erstes an, yay, super, Blut, das ist gut, jetzt wird's gut, der will über Blut reden, jetzt wird's gut. Und das ist, denke ich, auch etwas Kulturelles. Wisst ihr, im Orient oder in vielen asiatischen Ländern, da wachsen Kinder mit einer ganz, also mit zusätzlichen guten Bedeutungen von Blut auf, weil viele es sehen, wie ihre Väter mit anderen Familienvätern einen Blutsbund schließen, als eine Versicherung zur Versorgung der Familie. Wenn ich nicht mehr sein sollte, mein Blutsbruder sorgt für meine Frau und meine Kinder. Das ist im Orient und in Asien ist das total normal. Blut gibt Verbundenheit, gibt Sicherheit, gibt Versorgung. Und ich muss für mich sagen, dass ich lange Jahre das Thema Blut eigentlich eher mit Schmerz oder Furcht verbunden habe. Ich weiß nicht, ob du dich da drin wiederfinden kannst, aber wenn ich das Wort Blut höre, dann habe ich schnell Bilder vor Augen davon, wie ich oder anderes unfreiwillig oder sogar gewaltsam verlieren. Wir denken, ich persönlich habe beim Thema Blut viel an Tod gedacht, wohingegen die Bibel eigentlich das Leben des Blutes betont. Und das ist so die erste Schriftstelle, in die ich mit euch mal eintauchen möchte, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11. Da sagt der Vater, das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung, um eine Bedeckung, heißt das, zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung, das eine Bedeckung bewirkt für die Seele. Auf das ganze Thema Bedeckung kommen wir gleich noch. Aber das, was ich jetzt am Anfang der Predigt gerne möchte, was wir uns mal mitnehmen, ist, die Bibel sagt, im Blut ist Leben. Leben für das Fleisch. Und das Blut hat eine Auswirkung auf unser Innenleben, auf unsere Seele. Eine sühnende, eine bedeckende Auswirkung für unser Innenleben. Ist das nicht schön? Das ist eine ganz andere Perspektive als Schmerz und Tod und Gewalt. Leben ist im Blut. Und ich habe mich dieses Jahr nochmal richtig vertieft da rein, habe gemerkt, ja, Blut ist es, was mich mit meinen Eltern verbindet. Ich trage das Blut meines Vaters und meiner Mutter in mir und die tragen das Blut ihrer Eltern in mir. Das Blut, das in uns läuft, macht uns zu einer Familie. Ben und Eli haben einen Teil von meinem Blut in sich. Das ist eine verbindungsschaffende Kraft. Blut belebt unseren Körper mit Sauerstoff. Blut schützt unseren Körper vor Infektionen. Blut versorgt unser ganzes Lebewesen mit den Nährstoffen, die wir zu uns nehmen. Blut ist das pulsierende Leben, die Erhaltung unseres Lebens in uns. Wusstest du, dass Blut so einzigartig ist, dass bei all unserer wissenschaftlichen Technik, die wir heute haben, es nicht möglich ist, Blut künstlich herzustellen? Wir können Blut nicht künstlich herstellen. Hat jemand zu viel verloren, braucht er eine Spende. Allein das ist schon so tief, wenn wir das mal beziehen auf das Blut Jesu. Hat jemand zu viel Blut verloren, braucht er eine Spende. Und ist das nicht krass, dass so ein Blutgeschenk nur unter uns Menschen dafür sorgen kann, dass ein Mensch heil wird, also Heilung erlebt in seinem Körper, dass eine Blutspende nur unter uns Menschen dazu beitragen kann, dass ein Leben erhalten wird? Blut ist so voller Leben. Blut ist unglaublich kraftvoll. Schön, oder? Das ist eine schöne Perspektive, die für mich nicht immer da war, aber zu der ich gesagt habe, ja, das ist was Gutes. Und von dieser menschlichen Basis des Blutes aus möchte ich mir das Blut Jesu angucken. Und lass uns das mal machen. Wie gesagt, wir bohren heute mal auf den Grundlagen. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass wir uns mal angucken, warum allein das Blut Jesu die Kraft hat, Nähe und Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und dann müssen wir uns also grundlagentechnisch angucken, den Punkt, wo sie zuerst da war und wo sie zuerst kaputt gegangen ist. Und deswegen gehen wir in die Genesis, ins erste Buch Mose. Adam und Eva lebten in wunderbarer, perfekter, intimer Freundschaft mit Gott. In der Genesis steht, es war üblich für Gott und die Menschen abends spazieren zu gehen im Garten. Wunderschön, oder? Die Genesis berichtet uns, dass Gott den Menschen Vertrauen schenkte. Hier ist die Schöpfung. Bewahrt sie, verwaltet sie. Hey Adam, ich habe den Tieren noch keinen Namen gegeben. Würdest du das für mich machen? Was für ein Vertrauen, was für eine Gemeinschaft und Freundschaft die Menschen mit Gott erlebt haben. Und das Schöne ist ja, es war nicht der große Marionettenspieler im Garten, sondern es war ein Vater, der gesagt hat, und das Ganze, was wir hier miteinander haben, ist völlig freiwillig. Ihr habt jederzeit die Wahl, euch zu entscheiden. In Gemeinschaft mit mir zu sein. Ihr habt jederzeit aber auch die Wahl, euch für die Trennung von mir und dem Leben, das ich schenke, zu entscheiden. Und die Genesis sagt es so, Kapitel 2, Vers 16. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben. So weit, so gut, oder? Klare Regeln, alles wunderbar. Auftritt Teufel. Aber die Schlange, Kapitel 3, Vers 1, war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und Eva nimmt dazu Stellung und sagt, ja, aber Gott hat uns gesagt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und das ist diese teuflische Saat, die seit diesem Moment in Menschenherzen keimt und aufgeht. Kann ich meinem Vater wirklich vertrauen? Hat er das so gemeint, wie er das gesagt hat? Meint Gott es wirklich gut mit mir oder gibt es etwas, das er mir vorenthält, was ich mir durch meine eigene, dass ich dieses und jenes jetzt mal versuche, irgendwie bekommen kann, weil er gibt es mir ja nicht? Enthält er mir etwas vor? Brauche ich ihn überhaupt, wenn es ja einen Weg gibt, so zu sein wie er? Brauche ich Gott überhaupt? Ich kann bestimmt, was er kann. Ach komm, ich entscheide darüber, was für mich gut ist und was für mich böse ist. Absoluter gesellschaftlicher Trend. Ich entscheide, was gut ist und was böse ist. Ja, das ist vielleicht deine Wahrheit, aber das ist nicht meine Wahrheit. Willkommen im Garten Eden. Und die Menschen entschieden sich. Sie aßen von der Frucht und schmeckten sofortige Trennung von Gott. Krise. Ja, Krise. Aber das Wunderschöne ist, keine Krise bleibt eine Krise, solange der Vater da ist. Und das möchte ich mir mit euch angucken. So, was passiert? Wir sind in Kapitel 3. Vers 7, da wurden den beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Adam und Eva hatten in ihrer Autorität, Entscheidungen zu treffen, eine getroffen und erlebten sofort Konsequenzen. Sie erlebten, huch, ich habe was verloren. Ich habe was verloren, ich bin nicht mehr bedeckt. Und sie versuchten sofort, sich selber zu bedecken. Jetzt hatten sie, was sie wollten. Sie bestimmten selbst. Aber sie merkten ziemlich schnell, unter dieser eigens gebastelten Bedeckung war Nähe und Gemeinschaft mit Gott nicht mehr möglich. Denn, Vers 8, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Es war wieder an der Zeit, an dem der Mensch normalerweise abends mit dem Vater spazieren ging. Die Zeit von Genuss, von Freundschaft, der Abend, wenn Freunde sich treffen, wenn der Tag sich beruhigt hat, wenn es so spät wird und so dunkel wird, dass man anfängt, leiser miteinander zu reden, war nicht mehr möglich. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Sie hatten etwas verloren. Sie hatten sich selbst etwas gemacht, aber Nähe und Gemeinschaft war nicht mehr möglich. Jetzt ist ja die Frage, was in aller Welt hatten sie denn da verloren? Paulus sagt das sehr klar im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Der Mensch war eingehüllt bis zu diesem Zeitpunkt in die Herrlichkeit Gottes. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Mose hat dieselbe Frage gestellt. Was ist deine Herrlichkeit? Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott hat gesagt, okay, Mose, stell dich mal da in die Ecke und ich lasse meine Herrlichkeit an dir vorbeiziehen. Und was hat Mose in dem Moment erlebt? Er hat erlebt, wie Gott vorbeizog, aber viel entscheidender ist, dass Gott sagt, ich werde etwas ausrufen über mich, indem ich dir meine Herrlichkeit zeige. Nämlich, dass er gütig ist, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist. Das ist Gottes Herrlichkeit. Das ist, was den Menschen von Anfang an bedeckte. Die Güte Gottes. Barmherzigkeit, dass sich Gott uns zuwendet und Gnade, dass Gott uns beschenkt, obwohl wir nichts, also dass wir nicht, wir können nichts tun. Gott beschenkt uns einfach. Das ist das, was Adam und Eva bedeckte. Güte, die Zuwendung Gottes, unverdiente Geschenke. Und das ist ja, wofür sie sich auch, wogegen sie sich entschieden hatten. Sie sagten, ich will das ja nicht mehr. Hast du mir wirklich alles gegeben? Kann ich mir nicht selber etwas noch erarbeiten? Kann ich nicht selber bestimmen? Das ist ja das Gegenteil von Gnade, oder? Das ist das Gegenteil von etwas geschenkt zu bekommen. Und das war weg. Und dann erkannten sie, huch, ich brauche eine Bedeckung. Und das merken alle, alle Menschen merken das. Sie haben die Bedeckung durch Gottes Gnade verloren. Und genau wie Adam und Eva damals, haben die Menschen heute die Neigung, genau dieses ich bin schuldig geworden, nicht anzuerkennen. Eva sah, also Gott redet mit Adam darüber. Adam sagt, ja, meine Frau hat mir ja die Frucht gegeben. Gott redet mit Eva. Ja, die Schlange hat mir die Frucht gegeben. Die Schlange hat mich doch verführt. Das ist diese Neigung von uns, dieses schuldig geworden sein, dieses es selbst probiert haben zu wollen, nicht anzuerkennen. Es ist immer jemand anders schuld. Anstatt, dass wir Verantwortung übernehmen dafür, dass unsere Entscheidungen Kraft haben und Auswirkungen haben. Und wir Menschen merken, ich brauche dringend eine Bedeckung. Für Adam und Eva war es das nächstbeste Blatt, die Feigenblätter. Aber auch die Menschen heute, wir bedecken uns zum Beispiel mit Religiosität. Wir merken, wir haben etwas verloren, also kommt Religiosität, fromme Werke. Ich versuche irgendwie gut dazustehen. Fromme Werke für Gott oder für irgendwelche Götzen, ohne innige, erlebte Gemeinschaft mit dem Vater. Eine weitere moderne Bedeckung ist, um irgendwie gut dazustehen, ist Wohlfahrt. Ich tue möglichst viele gute Werke, hoffentlich mehr als schlechte, um eine Rechnung auszugleichen, auf der am Ende der Tod steht, die ich gar nicht begleichen kann. Aber das ist, womit diese Welt versucht, sich zu bedecken. Weil sie nicht einfach so da stehen möchte. Oder Egozentrik. Ich baue mein eigenes Reich. Ich bin sowieso nur mir selber Rechenschaft schuldig. Aber jeder, diese Feigenblätter, sind eigentlich nur ein Spiegel von uns selbst. Weißt du, so wie die Feigenblätter Adams, ab dem Moment, an dem er sie vom Baum getrennt hat, tot waren, so sind wir Menschen in der Trennung von Gott innerlich tot. Getrennt von Gott gibt es kein Leben. Er ist das Leben, er gibt das Leben, er bewahrt das Leben, er erlöst das Leben. Zu ihm geht alles hin. Ab dem Moment, ab dem der Mensch es getrennt von ihm versucht, sind wir innerlich tot. Und kein natürliches Blatt der Welt, keiner unserer menschlichen Versuche trägt genug Leben in sich, um den geistlichen innerlichen Tod, den Sünde mit sich gebracht hat, auszugleichen. Leben als Bedeckung für unser Innerstes, Leben als Bedeckung für unsere Seele ist nicht im Blatt, sondern im Blut. So, und jetzt habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass das für den Vater eine Riesenkrise war, der sogenannte Sündenfall. Ich glaube, dass es Gott geschmerzt hat, weil Liebe trägt alles. Liebe hält aus. Und ja, es war für den Vater ein Aushalten und ein Ertragen. Aber ich glaube, dass trotzdem auch in seinem Schmerz, dass da etwas zerbrochen und kaputt gegangen ist, der Vater voller Hoffnung war. Weil das sein Wort über ihn sagt, er ist Leben, er ist Hoffnung, er ist Liebe. Diese grauenvolle Szene ist nicht losgelöst von der Liebe und Hoffnung zu sehen, die in Gott ist. Ja, Adam und Eva konnten nicht in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott bleiben. Das stand fest. Aber, und jetzt kommt's, Genesis Kapitel 3, wir sind in Vers 15. Da sagt Gott etwas zu der Schlange. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, was so viel heißt wie zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist ein sehr, sehr frühes prophetisches Bild darauf, Jesus. Ich habe jetzt die Woche nochmal mit Martin telefoniert und wir haben zusammen nochmal darüber gestaunt, Gott sieht den Anfang aller Dinge nicht ohne das Ende. Hier ist Jesus schon präsent. Hier ist Jesus schon präsent. Er wird der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und hier ist das Blut Jesu auch schon präsent. Erkennt ihr wo? Ich habe jetzt letztens nochmal, ich habe so freudig gestaunt. Also hier geht es ja nicht darum, dass Gott sagt, boah, und dann wird es einen Hollywood-reifen, fairen Kampf geben. Der eine zertritt den Kopf und damit es fair ist, sticht der, der den Kopf verliert, sticht noch mal gerade in die Ferse rein. Schön ausgeglichen, fight, bing, bing, bing. Darum geht's nicht. Warum steht hier, Jesus wird in die Ferse gestochen? Weil sein Blut fließen wird. Und jetzt gucken wir uns das nicht an nach dem Motto, oh nein, wie schrecklich. Im Blut des Siegers ist der Sieg. In dem Blut des Siegers ist das Leben des Siegers. Im Blut von Jesus ist das Leben, das den Tod verschlingen wird. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und du wirst denken, dass du gewonnen hast, weil du sein Blut vergossen hast. Aber du raffst es nicht, dass in dem Blut die Bedeckung für die Seele ist. Dass in dem Blut Leben ist. Dass in dem Blut von Jesus das Leben ist, das den Tod ein für alle Mal bedecken und ausradieren wird. Da ist Jesus schon. Und wir reden hier nicht über das Blut, wir reden hier nicht über ein Blut, in dem besonders viel Leben ist, nach dem Motto, Jan Micha hat in seinem Blut, sagen wir mal 65% Leben, Mayra ist bei starken 73 und Jesus, ja, der ist bei fast 92% Leben in seinem Blut. Der hat das meiste prozentuale Lebensanteil im Blut. Ja, das ist nicht die Gleichung. Wir reden hier über das Blut Jesu als desjenigen, der von sich selber gesagt hat, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und jetzt kommt's, niemand kommt zum Vater, in Klammern zurück, als nur durch mich. Denn ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Er ist das Leben. Er gibt das Leben. Er erhält alles Leben durch die Kraft seines Wortes. Er allein ist fähig, Leben zu erlösen. Alles ist durch ihn geschaffen, alles ist für ihn geschaffen und alles geht zu ihm hin. Das ist das Blut, was da angekündigt wird. Er wird dir in die Ferse stechen, weil durch das Blut Jesu das Leben Jesu kommt. Wir sind immer noch in Genesis Kapitel 3, Vers 21. Und jetzt kommt so etwas Wunderschönes. Und Gott, der Herr, bevor er sie aus dem Garten schickt, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Einerseits ist das total schön väterlich, finde ich. Die Zuwendung, die Nähe, die Versorgung, die Wärme eines Vaters. Aber es ist so tief. Gott bringt hier selbst das erste Opfer der Menschheitsgeschichte. Denn irgendwoher muss er ja die Felle haben, oder? Er schlachtet Tiere und bedeckt die Menschen mit diesen Fellen. Jetzt können wir aber sagen, Moment mal, Blätter bringen es nicht, aber Felle oder was? Oder? Nein, auch Felle tragen kein Leben in sich. Wobei ich persönlich davon ausgehe, dass diese Felle noch nass waren vom Blut dieser Tiere. Weil ab dem Moment von all dem, wo Gott sich in Verbundenheit dem Menschen zugewandt hat, immer ein Blutopfer eine Rolle gespielt hat. Wenn du die Bünde Gottes mit Einzelpersonen oder seinem Volk studierst im Alten Testament, es geht immer darum, dass Blut fließt. Es steht nicht explizit da. Es ist einfach, was mir hilft, zu sehen. Es ist etwas, was mir hilft, Verbundenheit und den Bundesgott darin zu sehen, mir vorzustellen, ja, diese Felle waren blutig. Aber auch das Blut von Tieren ist nur eine kurzzeitige Bedeckung der Sünde. Wir haben heute nicht die Zeit, da jetzt noch tief in Levitikus und die ganzen Opfervorgaben reinzugehen. Aber auch das Blut von Tieren bringt der geistlich toten Seele kein Leben. Diese blutigen Felle, die Adam und Eva bedeckten, sind eine Vorausschau, ein Vorschatten, sagt man ja, auf die wahre Bedeckung, die den Menschen bis ins Innerste heil machen würde. Und ich finde es ist krass, dass Gott selbst, nicht wir Menschen, irgendwelche Opferkulte initiiert hätten. Gott selbst bringt das erste Opfer. Dass Gott ein Opfer bringt, sagt uns, schau, so hässlich ist die Konsequenz der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Schau es dir an. Schau, etwas anderes trägt deine Schuld. Das Opfer zeigt uns, schau, etwas anderes stirbt an deiner Stelle. Und Gott führt hier, sag ich mal, den ersten Pinselstrich eines Gemäldes, das über die nächsten Jahrhunderte weiter und weiter gemalt würde, um uns eine Person vor Augen zu malen. Jesus Christus von Nazareth. Petrus sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 20, schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Bemerken wir die Tiefe, die da drin steckt? Wenn Jesus schon vor Grundlegung der Welt vom Gott auserwählt war, als das Opferlamm, dann ist nicht nur diese Fellbedeckung ein erstes wunderschönes Bild für die Menschen daraufhin, es kommt jemand, der von über den gesagt wird, er ist das Opferlamm. Es wird dich ein Blut bedecken, das dich innerlich wiederherstellt. Sondern wenn wir sehen, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt an dieses Opferlamm war, dann bemerken wir auch, wie in all dem Schmerz von Trennung und Schuld, den Gott auch hatte, warum er so voller Hoffnung war. Weil er Jesus schon gesehen hat. Weil er all das, das Leben der Welt, schon gedacht hat darin, dass Jesus sein Leben als Preis für die Erlösung dieses Ganzen geben würde. Es ist auch ein spannender Gedanke, sich zu fragen, spielt es eine Rolle, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt dieses perfekte Opferlamm war, als Gott gesagt hatte, und das ist gut, und das ist gut, und das ist gut, und das ist gut, und ihr seid sehr gut. Hat er vielleicht schon darin gesehen, dass alles gut und wir sehr gut sind, weil er uns schon da durch Jesus gesehen hat? Das Opferlamm vor Grundlegung der Welt, durch den alles geschaffen ist, für den alles geschaffen ist. Und ab dem Sündenfall malen uns dann tausende Jahre Menschheitsgeschichte vor Augen, bis heute, wie zerstörerisch es ist, wenn der Mensch versucht, ohne Gott zu leben. Wir erkennen an dieser Welt, wie sehr wir Gott brauchen. Und wir erkennen aber auch seitdem, wie treu Gott ist. Dadurch, wie er immer wieder Bünde mit Einzelnen, mit dem Volk Israel schließt. Wir erkennen durch die ganzen Schriften unseres Alten Testaments, wie der kommende Erlöser Jesus sein wird, weil es immer wieder einen neuen Vorschatten, ein neues Bild, eine neue Prophetie geben wird, die dieses Gemälde immer vollständiger macht. Und immer wieder sehen wir auch, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt schon geschlachtet wurde. Dass da dieser Bereich von vollkommener Gnade und Angenommenheit und Nähe und Verbindung mit Gott da ist und nie verloren ging. Guck dir David an, König David, was der gemacht hat im alten Bund. Er tanzte vor der Lade, auf der Gott gesagt hat, ich selbst will auf dieser Lade ruhen. Und nur einmal im Jahr darf der Hohepriester, indem er vorher für sich selber geopfert hat und dann das Opfer für die Sünde des Volkes gebracht hat, einmal im Jahr darf dieserjenige vor der Lade erscheinen. Und David tanzt auf der Basis des Lammes, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist, ohne Scham und voller Freude vor dieser Lade. Der Prophet Samuel ist dermaßen entspannt vor dieser Lade, dass uns 1. Samuel berichtet, dass er sogar davor schläft. Und so gibt es so viele Berichte im Alten Testament, die offenbaren, es wurde schon ein Preis bezahlt vor Grundlegung an. Und hier, so wird es sein, so wie David ohne Scham, völlig frei Gott anbetete, von Gesicht zu Gesicht, so wird es sein. Wir werden Ruhe finden, dass wir endlich in Ruhe schlafen können. In der Nähe Gottes. Und dann passiert es endlich. Gott wird in Jesus Mensch. Das ist das, worüber meine Schüler in der Schule immer so staunen, wenn ich denen das sage. Wie, Gott wurde in Jesus Mensch? Ja, und dann kam dieser Moment, Gott wurde in Jesus Mensch. Hebräer 1,3, die Ausstrahlung, der völlige Ausdruck von Gottes Herrlichkeit. Ich erkläre es den Schülern dann immer so, Gott wurde Mensch, damit wir in unserer menschlichen Begrenzung begreifen, wie er ist. Weil wir es von Mensch zu Mensch mal sehen können, so ist Gott. Und noch viel mehr. Jesus lebt ein sündloses Leben und in dem stellt er immer wieder klar, Markus 10,45, denn der Menschensohn, der Messias, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er ist auf dieser Opferlamm-Mission. Er sagt immer wieder zu seinen Jüngern, wir müssen nach Jerusalem gehen, dort wird der Sohn des Menschen gefangen genommen werden, er wird sterben und er wird am dritten Tag auferstehen. Er hat das die ganze Zeit vor Augen. Ich bin das gesandte Opferlamm. Matthäus 26, Abvers 26. Das Passamahl, die Feier eines Festes, wo es wieder um einen Teil dieses prophetischen Bildes geht, das Lamm. Da sitzt Jesus und sagt, er nimmt das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, mein Körper. Und er nahm den Kelch mit Wein und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus ist auf dieser Mission. So, Jesus wird von den jüdischen Führern gefangen genommen, mit Hilfe der römischen Besatzer zum blutigen Tod am Kreuz verurteilt. Und hier müssen wir wirklich sehen, er gibt sein Leben freiwillig. Jesus wurde nicht Opfer eines Gewaltverbrechens. Jesus hat gesagt, ich habe die Autorität, mein Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Erinnert ihr euch an diese Stelle? Und als er vor Pilatus steht, dem römischen Statthalter, der ihn letztendlich zur Kreuzigung verurteilt, er guckt Pilatus in die Augen und sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus ist der ich bin. Das Johannesevangelium berichtet uns bei der Gefangennahme Jesus im Garten Gethsemane, dass gefragt, als diese römische Legion da kam, um ihn gefangen zu nehmen, und man fragte, wer ist Jesus von Nazareth, dass Jesus hervortrat und sagte, ich bin es. Und die Leute fielen scharenweise vor ihm um, weil das Ich bin, der ich bin, sagte, ich bin. Gott selbst in Menschenform gibt sein Leben freiwillig. Und mir persönlich hilft es so sehr, mir das zwischendurch vorzustellen. Und ich möchte dich einladen, auch wenn wir gleich nochmal in einen Anbetungsteil gehen, stell es dir vor, zu dem Maß, wie es für dich gut ist. Da hat jeder ein anderes Maß. Stell es dir vor, wie Jesus gegeißelt wurde, wenn du möchtest. Stell dir die Peitsche vor. Es ist sehr hilfreich, sich mal vorzustellen, wie Jesus geschlagen wurde. Es ist sehr hilfreich, oder es kann sehr hilfreich sein, sich auch die Kreuzigung mal vorzustellen. Alles, wie gesagt, in einem Maß, wie es für dich gut ist. Ja, Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo wir anders, in dem Moment, in dem ich es mir vorgestellt habe, was ich gelesen habe, geht es weg von einer intellektuellen, ich lese und verstehe etwas Ebene, auch hin zu einer Herzensebene, wo Leidenschaft geweckt wird, wo Dankbarkeit passiert, wo Anbetung entsteht. Mir persönlich ist die Vorstellung sehr, sehr lieb und teuer. Wie Jesus sich auf die Balken des Kreuzes legt. Und dabei zusieht, wie ihm die Nägel in die Hände getrieben werden. Und er jederzeit hätte gehen können. Und ich halte mir dann gerne vor Augen, dass das einer der Momente war, in denen Jesus gesagt hat, vielleicht sich selber innerlich gesagt hat, ich tue das gerne, weil ich weiß, was es für eine Wirkung haben wird. Und er ruft kurz vor seinem Tod aus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Diese Mission ist vollbracht. Und 3 Tage danach wird er von Gott aus den Toten auferweckt und demonstriert, das Leben siegt über den Tod. So, aber was ist vollbracht? Was ist denn jetzt vollbracht? Römer 3, Abvers 24 in der schönen neuen Genfer Übersetzung. Und dass wir für gerecht erklärt werden. Das heißt, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht, beruht auf seiner Gnade. Merkt ihr, da ist sie wieder. Da ist die Gnade wieder. Die Bedeckung, die gewichen ist im Garten als ein Teil der Herrlichkeit. Da ist die Gnade wieder, die unverdienten Geschenke. Dass wir gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Jesus hat sich uns geschenkt am Kreuz. Frei, willig. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne. Merkt ihr, da ist das Wort wieder. Vergebung oder auch Bedeckung. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Bedeckung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Da ist das Opferlamm, das Wahre. Da ist die wahre Bedeckung durch das Blut Jesu. Nochmal, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Bedeckung der Seele, die wir so dringend brauchten, die auf die so viele Jahrhunderte gewartet haben, die Bedeckung durch das Blut ist hier geschehen. Und wie kommen wir denn daran? Wie kann meine Seele bedeckt werden? Wie kann meine Seele heil werden? Wie kann meine Seele endlich nicht mehr nackt stehen vor dieser Welt und vor meinem Gott? Durch den Glauben kommt sie uns zugute. Nicht durch fromme Werke. Nicht durch das, was ich irgendwie tue, um zu gucken, kann ich gut vor Gott dastehen. Nicht durch Feigenblätter, die vom Baum getrennt tot sind. Durch Glauben, durch Danke, Vater, dass du mir das geschenkt hast. Ich nehme es von Herzen an. So wie eine Entscheidung von Adam und Eva Trennung brachte, so kann eine Entscheidung von uns heute Verbundenheit und Gemeinschaft bringen. Aber nicht durch das, was wir leisten, sondern weil wir durch unsere Entscheidung im Glauben annehmen, dass Jesus alles geleistet hat. Dass es sein Blut ist, das wir brauchten. das so voller Leben ist, weil er das Leben selber ist, weil er es gibt und weil er es erlöst, was die Kraft hat, unsere Seele zu bedecken und Vergebung bringt. So, und welchen Effekt hat es jetzt, wenn wir glauben, dass Jesu Blut unsere Schuld ein für alle Mal bedeckt hat? Könnt ihr schon mal gehen? Im Hebräerbrief in Kapitel 10 gibt es eine wunderschöne Passage. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das ist in diesem Bild gesprochen von der Stiftshütte und dem Tempel, in denen Gott selbst auf der Lade war, die an diesem Ort stand, dem Heiligtum. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Sehen wir das? Lassen wir das mal ganz tief an unser Herz heran. Wir haben einen freien und ungehinderten Zugang zu Gott. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Bist du dir dessen bewusst? Dieser Zugang war zu für dich und für mich. Er war immer da. Aber er war zu. Jesus hat ihn aber durch sein Blut eröffnet. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Da ist es wieder, der Garten. Die Hingabe, ich gehöre dir, ich bin dein, voller Vertrauen und Zuversicht. Die Vertrauensbeziehung zwischen Gott und Mensch, sie ist wieder da. Voller Zuversicht können wir kommen, denn wir sind verabredet mit dem, der abends in der Kühle des Gartens mit uns geht. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. In tiefer Freundschaft, Vertrautheit. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt. Das heißt, es wurde auf unsere Herzen gespritzt, gestreut, wie man immer auch das sagen möchte. Aber das Wichtige ist, du, wenn du Jesus als deinen Herrn und als deinen Erlöser angenommen hast, dann ruht das Blut Jesu auf deinem Herzen. Denn wir sind in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Oh, endlich. Endlich sauber. Ich habe so viel Scham in meinem Leben erlebt. Das glaubt man gar nicht. Ich bin in einem so wunderbaren Elternhaus aufgewachsen. Ich habe in meiner Kindheit den Herrn freundschaftlich kennengelernt. Und doch hat Sünde und Zerstörung und Scham und Schmutz vor meinem Leben nicht Halt gemacht. Und es gab einen Moment, als ich 16 war. Ich war so zerbrochen über mich selber. Weil meine Blätter nicht mehr ausgereicht haben. Weil ich gemerkt habe, ich versuche so viel, um irgendwie zu bedecken, was ich selber nicht machen kann. Und das war ein Worship-Abend auf einer Jugendfreizeit, dem ich einfach kaputt war über mich selber und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Erlöser. Ich fühle mich so dreckig und so schmutzig. Und ich habe gespürt, wie eine Wolke auf mich herabkam und mich umgab, voller Wärme, voller Liebe. Und ich war so berührt, dass diesen Moment von Schuld und von Dreck, dass er sich den ausgesucht hat, um zu zeigen, ja, durch nichts, was du tun kannst. Und egal wie dreckig du bist, ich liebe dich. Ich wähle dich, bevor du mich wählst. Und ich war so voller Ehrfurcht und ich konnte nur eine Sache sagen, Herr, bitte gib mir neue Augen für Frauen. Denn mein Blick auf Frauen war so pervertiert. Und das Nächste, was geschah, war, dass meine weinenden Augen vor Feuer brannten. Es tat nicht weh, aber ich merkte, das Feuer Gottes berührt meine Augen. Aber vor allem erneuert es mein Herz. Ich kannte in meiner Kindheit Jesus als guten Gott in einer freundschaftlichen Art. Aber ich bin so dankbar, dass ich da nicht stehen geblieben bin, sondern dass ich Jesus als meinen Erlöser kennengelernt habe. Ich hatte einen Erlöser nötig, denn ich war völlig getrennt von Gott. Ich konnte es nicht selbst. Aber Jesu Blut hat für mich bezahlt. Und ich stehe hier vor euch, weil das Blut Jesu meine Seele bedeckt. Und ich genieße mein Leben mit dem himmlischen Vater so sehr, weil das Blut Jesu auf meinem Herzen ruht und mir einen neuen Zugang geschaffen hat. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt in Anbetung gehen. Voller Dankbarkeit, dass wir einen freien und ungehinderten Zugang haben. In neuer Dankbarkeit zu sagen, ja, wir können dich jetzt anbeten, weil das Blut Jesu den Weg für uns frei gemacht hat, dass wir überhaupt anbeten können. Und wenn du seine Nähe in der Anbetung gleich erlebst, halt dir vor Augen, du erlebst sie, weil das Blut Jesu auf deinem Herzen ruht. Jedes Mal, wenn du in deinen Alltag gehst, nach dem Gottesdienst, und du merkst, Jesus ist da, halte dir vor Augen, es hatte einen Preis. Die Liebe deines Erlöser Gottes, das Blut Jesu, ermöglicht uns unseren Alltag mit Gott. Und wenn du so einen Moment brauchst, wie ich mit 16, du kennst Gott irgendwie, aber du kennst Jesus nicht als deinen Erlöser, ruf zu ihm. Ich bin zu niemandem gegangen an diesem Abend. außer zu Jesus Christus von Nazareth, gekreuzigt und auferstanden und lebendig. Und so wie er mich gehört hat, hört er dich. Denn er ist dein Schöpfer, er ist dein Erlöser, er ist der Gott, der dich sieht. Komm, lass uns Jesus begegnen, lass uns Jesus anbeten mit dem Team.